Ich habe für alle, die gerne hier sitzen und jetzt mitgesungen hätten, aber das nur im Herzen konnten, oder alle, die zu Hause, hallo zu Hause, oder oben in der Etage, habe ich ein Bild mit für alle, die sich über Gesang freuen. Ein Bild, mal bitte. Mal bitte melden, wer ahnt, was das für ein Bild ist. Okay, einige wenige gibt es schon. Ja, schön, alle Fernsehgucker. Vielleicht das nächste Bild. Ja, oh, das wird jetzt schon ein bisschen bekannter. Ja, kennt ihr das? Ja, vielleicht noch ein Bild weiter? Ah, ja, na klar, mach mal schnell wieder aus. Mal schnell wieder aus, ja. Ich muss gestehen, dass ich seit ein, zwei Wochen, eher zufällig natürlich, wirklich eher zufällig, so vorsichtig ausgedrückt ein interessierter Zuschauer von dieser Show geworden bin, obwohl ich vorher noch nie was davon wissen wollte. Ich dachte immer, also Kommerz und so. Habt ihr gewusst zum Beispiel, dass es das seit 2011 in Deutschland gibt? Mal melden, wer das weiß. Oh, das sind die, die regelmäßig gucken. Habt ihr gewusst, dass es neben The Voice of Germany auch noch Kids gibt? Und jetzt auch Senior. Hey, Senior, alle Senioren. Ich bin auch bald so weit, dass ich mich bewerben kann. Noch bin ich nicht 60, aber es ist ja Wahnsinn. Und alle Fans und Fachleute von The Voice bitte ich jetzt um Verzeihung, falls ihr euch jetzt in irgendeiner Weise missverstanden fühlt. Ich bin wirklich kein Fachmann davon. Ne? Ich habe das wirklich erst seit zwei Wochen mal so und boah, hat mir gefallen manches. Und alle, die jetzt eher denken, was erzählt er davon von Blödsinn? Der macht Schleichwerbung für so eine Fernsehshow. Ich denke, in der Predigt geht es ums Wort Gottes und das ist doch eine Predigt. Also ich bitte euch dann einfach um eure Wertschätzung und ein bisschen Barmherzigkeit, weil ich komme jetzt gleich dazu. Denn eins der zwei Dinge, die ich schon nach kürzester Zeit dort bemerkt habe beim Gucken, das war übrigens etwas, was ich als Christ auch üben möchte. Dass nämlich die Coaches dort mit ihren Kandidaten, mit den Leuten wirklich, ja man kann sagen, fast barmherzig umgehen, sehr wertschätzend. Und selbst wenn sie jemanden nach Hause schicken müssen, sie haben immer noch Worte der Bestätigung und der Ermutigung und manche kriegen das richtig gesagt, Mensch, komm doch nächstes Jahr wieder, übe noch und du schaffst das und du bist ganz toll in dem, was du schon machst, fördernd. Und zugleich ehrlich, die schmieren einmal auch nicht bloß irgendwas dort ums Maul. Jedenfalls ging mir da richtig innerlich das Herz auf. Ich entdeckte eine Seite in mir, wo ich gar nicht dachte, dass es das ist. Erstaunlich auch, dass so ein positiver Grundton überhaupt noch im Fernsehen zu finden ist heutzutage. Und das Zweite, was ich natürlich begeistert entdecken konnte, das war die Begeisterung. Und da bin ich gleich beim Thema des heutigen Sonntags. Der heißt nämlich Misericordias Domini. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Barmherzigkeit des Herrn steht in meiner Losung. Und dazu gibt es den Hinweis auf den Psalm 33 und das ist ein Lobpreispsalm. Wir wissen ja als Profis, die Psalmen sind nicht nur Lieder, das sind vertonte Gebete, Gotteslieder, so übersetzen das heutzutage die modernen Bibelübersetzer. Und mancher Psalm ist inzwischen mehrfach neu vertont worden und ist auch in die Lobpreisszene reingegangen. Und in meiner Gemeinde, habe ich gehört, gibt es sogar Leute, die im Sinne der alten Psalmen schon ganz neue Gotteslieder kreiert haben. Hey! Und sogar Wiederholungstäter sind. Ich bin begeistert. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht können wir das mal ändern, das Schild. Vielleicht mal das jetzt mit dem Roten dabei. Wie wäre es denn damit? Wir machen demnächst mal eine eigene kleine Casting Show, The Voice of Heavenly. Das ist die Stimme des Himmels. Was haltet ihr davon? Wer möchte? Okay, lassen wir das. Wir gehen zum Psalm 33, denn das ist eine Aufforderung der Kinder Gottes, egal ob sie sich nun gecastet fühlen oder nicht, das ist die Aufforderung der Kinder Gottes, dass sie den Herrn preisen sollen. Jubelt ihr Gerechten über den Herrn, zu den Aufrichtigen passt Lobgesang. Preist den Herrn mit der Zither, spielt ihm auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit Jubelschall. Ich habe mal nachgeguckt, das ist also wirklich volles Orchester, da sind Hörner mit gemeint, also Blasinstrumente gehören mit dazu. Ne? Und alles, was man sich an Instrumenten vorstellen kann. Und jetzt darf ich mal dich fragen am Bildschirm. am Livestream oder die oben im Saal, aber auch euch hier unten, aber euch habe ich ja auch ein bisschen gesehen, waren hier unter uns heute solche Gerechten zu sehen? Zu hören ja weniger, aber zu sehen? Ich habe zumindest einen richtig dolle gesehen. Na, ich winke mal nur mal hin. Der ist mit Händen und Füßen im ganzen Körper ist der beim Singen gewesen. Beim Innerlichen und Äußeren. Und wenn das so war, wenn du mindestens innerlich gejubelt hast und mitgesungen hast, dann kannst du wirklich davon ausgehen, ja, Gott ist da. Du zählst zu diesen Gerechten Gottes. Manchmal ist es ja gar nicht so, dass wir jubeln, sondern manchmal ist es ja einfach auch so, dass wir eine Sehnsucht haben. Wir wollen die Gottesbegegnung haben, uns danach ausstrecken. Vielleicht kommen wir und sind eigentlich noch völlig fertig von irgendwas, aber wir kommen rein und wir lassen uns mitziehen und wir merken, wie es uns innerlich auferbaut. Und das ist das, die Gewissheit Gottes, die wir bekommen im Lobpreis. Und wir gehören zu denen, die im Psalm 33 genannt werden, die Gerechten Gottes. Aber was ist, wenn du statt Jubel oder statt Gottesbegegnung eher Unfrieden in dir hattest? Was ist, wenn dir vielleicht noch irgendein Groll nachhängt? Vielleicht hast du so eine ganz unbefriedigte Situation, so eine unschöne Begegnung hinter dir. Oder da ist eine offene Wunde in deinem Herzen und die schmerzt so, dass du überhaupt da nichts anderes denken kannst. Vielleicht wolltest du dich jemandem öffnen und du hast wieder an die gleiche Stelle was abgekriegt. Wieder derselbe Punkt berührt, wieder in die gleiche Kerbe gehauen. Und wir wissen, Worte haben Macht. Nicht nur gute Macht, wie im Lobpreis, sondern auch böse. Und wenn du merkst, dass du gar keine Freiheit hattest, irgendwie mit reinzukommen hier in den Jubel, in den Lobpreis. Mir fällt ein, Jesus hatte Matthäus 16, 34 gesagt, was wir Menschen anstelle von Lobpreis oft aus unserem Mund so rauslassen. Und er hat es mit den Worten kommentiert, wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Luther hat das damals so übersetzt, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Also wenn du in dir auch jetzt nach dem Lobpreis hier irgendeine Unstimmigkeit noch hast, immer noch diesen Unfrieden, immer noch so eine undefinierbare Sehnsucht, dann möchte ich dir Mut zusprechen und Trost. Als Jesus das nämlich gesagt hat, da hat er nicht die gemeint, deren Herzen gerade leer sind und die Trauer in sich spüren oder Enttäuschung oder Verlust und deren Münder stumm sind vor innerem Rückzug oder Verzweiflung. Wenn es dir so geht, dass du dich innerlich leer fühlst und dass du keine klare Sicht auf deine Zukunft siehst, dann nimm doch die folgenden Worte von Paulus in dich, für dich in Anspruch. Ich zitiere aus dem Brief an die Römer, Kapitel 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben, aus Vertrauen, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben. Das heißt andauernden Zugang. Ja, das steht da richtig im Original. Das ist nicht bloß mal so einmal Zugang und dann wieder zu die Tür, sondern andauernd zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und wenn dir heute mehr nach Heulen zumute ist, dann ist selbst das ein Zeichen der Liebe Gottes. Das hat ja der Missionar Paulus geschrieben, nachdem er am eigenen Leib erfahren hat, dass Jesus sein Leben völlig auf den Kopf stellt. Nein, eigentlich andersrum, ne? Vom Kopf auf die Füße. Denn der hat ja vorher die Christen verfolgt und wollte sie umbringen. Und wir lesen in der Bibel, dass Jesus Paulus selbst erschienen ist. Und dass er ihm gezeigt hat, was aus ihm werden kann, wenn er von diesem falschen Weg weggeht. Und da merke ich, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Warum schwenke ich jetzt eigentlich vom Alten Testament, von dem Psalm aufs Neue? Ich glaube ganz fest daran, dass die Heilige Schrift eine göttliche Einheit ist. Denn je länger ich mich damit befasse, und zugegebenermaßen, manchmal ist es auch nur, weil ich es muss, manchmal auch, weil es mich drängt und weil ich denke, oh, ich muss das mehr, aber manchmal auch nur, weil ich es muss. Aber ich merke, je mehr ich das mache, umso mehr habe ich dieses Bedürfnis, weiter zu graben und mehr rauszukriegen. Und es hört nicht auf. Ich merke, dass ich nicht sagen kann, ich bin irgendwann fertig, jetzt weiß ich alles. Selbst Sachen, die ich 10-mal gelesen habe, beim 11. Mal ploppt wieder was ganz Neues auf und ich lerne dazu. Und ich merke, was Paulus mit seinen Worten ausdrückt. Und da habe ich den 2. Timotheusbrief, wenn er da sagt in Kapitel 3, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Dann gebe ich wirklich gerne zu, dass ich eigentlich immer wieder danach lechze, diese Schätze auszubuddeln. Und schon nächsten Vers, da lese ich ja dann was über meine Belohnung. Vers 17, so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Willst du das nicht auch? Alles tun, was richtig ist. Zu ihm gehören, von ihm die Hilfe bekommen und wachsen. Ich möchte noch mal kurz zurück zu dieser Beobachtung von Jesus damals, Matthäus 12. Da heißt es ja, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem gefüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Und Jesus sagt dann, ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Oh, was jetzt? Was jetzt, wenn mir einfällt, dass ich nicht stille war, sondern im Gegenteil, dass ich schon wieder unselliges Zeug aus meinem Mund rausgelassen habe. Dass ich mich nicht zurückhalten konnte und dachte, oh, ich platze, wenn ich jetzt nicht ausflippe. Wenn dir bewusst wird, dass Jesus auch damals schon in dein Herz von heute geschaut hat, und er hat das schon gesehen, damals, als er eigentlich da zu den Pharisäern gesprochen hat, zu diesen Heuchlern, zu den Besserwissern von damals, dann gelten dir diese Worte von Paulus trotzdem auch heute und jetzt für dich. Weil, wenn ich mich erinnere, dass dieser Paulus sich ja auch gewandelt hat durch die Begegnung mit dem lebendigen Jesus, dann weiß ich, dass das für mich auch gelten kann. Und es reicht ein Gebet, Herr Jesus, vergib mir. Ich will von dir lernen. Ich will besser werden. Hilf mir. Wir würden damals von Paulus auch beschreiben, ja, sein Charakter hat dann den Weg der Besserung genommen. Aber es war eine 180-Grad-Kehrtwende. Ne? Und wir wüssten und hätten nicht das heute, wenn er nicht damals gesagt hätte, ja, ich folge dem nach, den ich verfolgt habe. Und was hinter mir liegt, vergesse ich. Ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Und das ist die Herrlichkeit Gottes. Und das Erstaunliche ist ja, wir haben jetzt den Psalm 33. Und wir wissen ja, die Psalmen wurden ja lange vor Jesus geschrieben. Das heißt, die Leute damals, die kannten ja noch gar nicht diese Gewissheit, die wir heute haben können, dass Jesus alles vergibt und dass wir zu ihm kommen können. In einer Sekunde ist unsere Schuld vergeben und weg und wir haben Gewissheit. Das wussten die nicht. Und trotzdem, wenn ich diesen Psalm hier lese, da merke ich, dass diese Gewissheit schon in denen damals aufgestiegen ist. Im Kapitel 8 vom Römerbrief, da lesen wir, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Die Leute damals im Psalm wussten das noch nicht, aber wir dürfen es wissen. Und wenn wir dann diesen Psalm lesen, dann erschließt sich viel mehr. Und das ist so, als ob sich ein Kreis schließt, als ob ein roter Faden zu einem fetten Seil wird. Und deshalb ist die erste Frage für dich und mich heute nicht, was habe ich schon alles und wann und wieso aus meinem Mund an schlechten Sachen rausgelassen und wen habe ich heute alles wieder verletzt oder gestern und abgestoßen, verprellt und niedergemacht, sondern die erste Frage nach dem Satz ist, bin ich mit Jesus Christus verbunden? Habe ich von ihm Vergebung? Bin ich sein Kind? Und er schenkt mir Vergebung. Er lässt mich nicht abarbeiten. Das hat er gemacht am Kreuz, hat das abgearbeitet für mich. Er schenkt es mir. Und dann kann vielleicht die zweite sein, okay, zu wem muss ich jetzt gehen und um Verzeihung bitten? Wo muss ich wieder neu anfangen? Wo muss ich mal versuchen, über meinen Schatten zu springen? Aber erst die zweite Frage. Die erste ist die, geh zu Jesus. Ich habe wieder diesen Vergleich von dem, was ich da im Fernsehen geguckt habe. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, wenn ich Christ bin, wenn ich zu Jesus gehöre, dann bin ich wie in einem Team angekommen. Aber mein Coach sitzt nicht auf so einem roten Sessel, der sich vielleicht umdreht, vielleicht doch nicht, sondern mein Coach, der sitzt im Himmel zur Rechten Gottes, das ist Jesus. Und ich bin in seinem Team und er hat sich schon lange umgedreht. Und er coacht mich. Manchmal macht er das sogar durch meine Frau. Manchmal macht er das auch durch meine erwachsenen Kinder. Manchmal macht er das durch meine Teammitglieder, Gemeinde. Manchmal durch unsere Pastoren. Und ganz oft sogar einfach durchs Lesen der Bibel. Stellt euch vor. Wir haben das Coach-Material alle zu Hause oder jetzt in der Hand. Und wenn ich jetzt den Psalm 33 weiterlesen möchte mit euch, dann weiß ich, dass hinter jedem Satz Jesus hervorleuchtet, weil der Heilige Geist uns das erleuchtet und weil er uns das zeigt, was für uns wirklich Leben ist. Weil Jesus uns voranbringen will. Wir sollen alle mal auf diesem Siegertreppchen stehen vor Gott und ihn dort gemeinsam lobpreisen. Und da spielt es keine Rolle mehr, was für eine Stimme du glaubst, heute hier zu haben, wie schlecht oder so, sondern die Stimme, die für ihn singt. Ich lese weiter im Psalm 33, ab Vers 4. Denn richtig ist das Wort des Herrn, und all sein Werk geschieht in Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Gnade des Herrn. Durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er sammelt das Wasser des Meeres wie ein Damm, legt in Behälter die Fluten. Abgesehen davon, dass das sowas von poetisch ist. Das sind alles so allgemeingültige Aussagen über ihn, über seine Allmacht, über das, was er geschaffen hat. Das kann man eigentlich nur fassen, wenn man die Energie vom Heiligen Geist bekommen hat, das überhaupt alles reinzukriegen in die kleine Festplatte Gehirn. Und das gipfelt dann in diesem Aufruf an alle, es fürchte den Herrn die ganze Erde, mögen sich vor ihm scheuen alle Bewohner der Welt. Und da geht es nicht um das Fürchten und Einknicken, sondern das ist Ehrfurcht. Das Staunen darüber, dahinter steckt Gott. Nicht irgendein Zufall oder eine Kette von Zufällen. Und wenn du inneren Groll überwinden musst, wenn du so inneren Widerstand und vielleicht Stolz oder deinen Dickschädel überwinden musst, vielleicht den Zynismus, den du über Jahre vielleicht antrainiert hast, wenn das alles wie so ein Panzer um dein Herz herum gewachsen ist und wenn du denkst, naja, bei mir kann Gott sowieso nichts mehr machen, hat er ja bisher auch nicht geschafft, dann sagen dir doch diese Verse eigentlich, es ist gar nicht entscheidend, was du denkst, was Gott kann. Es ist entscheidend, was Gott kann. Und dass er das kann. Und das haben schon die Leute vor tausenden von Jahren gewusst und ohne, dass sie schon die Erfüllung durch Jesus Christus wussten. Und wenn du jetzt vielleicht diese täglichen Medienberichte vor Augen hast, was jetzt die Woche auch schon wieder an neuen Sachen kam und hin und her, auf allen Ebenen, natürlich, es gibt ja nichts Neues unter der Sonne und es wird auch nicht besser werden. Aber auch das hat Gott schon vor tausenden von Jahren gewusst. Wir lesen weiter, Vers 9. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Gott ist nicht der, der nur reagieren muss. Die Welt muss reagieren auf ihn. Es geht weiter, Vers 13. Und der Herr blickt vom Himmel herab. Er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seines Throns schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allesamt das Herz gebildet hat, achtet auf all ihre Werke. Er sieht alles. Er sieht alle. Er sieht jeden von uns. Und nicht, dass wir Angst haben müssen, sondern dass wir einfach sagen können, selbst wenn ich mich heute ganz einsam fühle, er sieht mein Herz. Selbst wenn es zerbrochen ist, er sieht es. Habt ihr gemerkt, ich habe einen Vers ausgelassen. Vers 12. Glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist. Das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil. Das ist nicht nur eine prophetische Aussage, das ist eine politische Aussage über eine wirkliche Alternative für Deutschland. Denn nicht wir wählen im Superwahljahr, Gott wählt. Und ich glaube, er will, dass du und ich ihn wählen, dass unsere Nation ihn wählt, jede Nation. Ob wir es doch verstehen könnten. Es folgen so Sprüche der Weisheit ab Vers 16. Der König wird nicht durch die Größe seines Heers gerettet. Heute würde man vielleicht sagen, nicht durch die Anzahl seiner Streitkräfte oder der Sprengköpfe. Ein Held befreit sich nicht durch die Größe der Kraft. Ein Trug ist das Ross, wenn Rettung nötig ist. Wie gesagt, du kannst Panzer einsetzen oder Flugzeuge, Atom-U-Boote. Und mit der Größe seiner Kraft rettet es nicht. Ich darf dir heute und auch mir den Trost zusprechen, wenn du wieder an diese Chaosmeldungen der Medien denken musst. Gott ist der Herr und er ist der Souverän. Und er tröstet dich und er gibt dir das Leben. Wir haben in Vers 18 gleich die Bestätigung. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, auf denen, die auf seine Gnade harren. Harren, nicht hoffen und harren, sondern harren heißt sehnsüchtig hoffen. Wenn du diese Sehnsucht im Herzen hast, dann richte sie an Gott. Denn da steht in Vers 19, dass er ihr Leben, ihre Seele dem Tod, vor dem Tod rette und sie in Hungersnot am Leben erhält. Ich brauche keine Angst haben vor irgendwelchen politischen oder was auch immer Entwicklungen, weil meine Zukunft kommt vom Herrn. Und sie steht im Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Psalm endet mit einer doppelten Selbstverständlichkeit. Wenn er, dann wir. Wenn wir, dann er. Und alle Hoffnung steckt da drin und alle Erfüllung für uns. Vers 20 und 21. Unsere Seele wartet auf den Herrn. Unsere Hilfe und Schild ist er. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinen heiligen Namen vertrauen. Das ist eine Wechselbeziehung. Das ist nicht bloß so passiv dasitzen und warten und beten, sondern Rede und Antwort hin und her. Gott möchte mit uns in lebendiger Beziehung sein. Er möchte nicht nur, dass wir ein altes Buch lesen von damals, sondern er möchte heute und jetzt mit uns im Dialog sein. Und wenn du das machst, wenn du anfängst, dann wirst du auch merken, dass er antwortet. Ich merke es jedenfalls immer wieder. Ich möchte mit Vers 22 schließen. Deine Gnade, Herr, sei über uns, so wie wir auf dich harren, also sehnsüchtig hoffen. Deine Gnade, Herr, sei über uns, so wie wir auf dich harren. Ich habe gedacht, am Ende des Psalms tun wir Folgendes, wenn ihr wollt, wenn wir da innerlich mit übereinstimmen. Ich mache aus meiner flüchtigen Begeisterung für diese Show, mache ich jetzt ein Versprechen an Gott. Noch das letzte Bild. Und wer möchte, kann das mitsprechen, mitbeten. Legt vielleicht einfach als Zeichen dafür, dass ihr das wirklich so meint, legt eure Hand aufs Herz. Und dann sprecht das mit mir gemeinsam. Dieses Gebet für die kommende Woche, für die nächste Zeit. Einfach, dass wir es lernen, die Stimme des Himmels zu werden. Ich bete. Ich werde durch diesen Tag und durch die Woche gehen mit der Stimme des Himmels. Mit deinem Wort, Gott. Mit dir, dem lebendigen Jesus Christus. Und mit dir, Heiliger Geist, der es schafft, mein Herz zu erweichen und es zum Singen für dich zu bringen. Halleluja, gelobt sei Gott. Amen.